Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei How to Fly. Ich weiß, it's been a while. Es gab jetzt eine kleine Pause. Ich hatte auch einiges an Veränderungen in meinem Leben. Und ja, vielleicht kennt ihr das ja, wenn irgendwie alles zusammenkommt und man kurzfristig gar nicht weiß, was man als erstes tun soll. Gleichzeitig habe ich aber auch schon an den neuen Folgen gearbeitet. Und eine davon hört ihr gerade. Diese Episode ist ein bisschen anders als die bisherigen, denn diesmal spreche ich mit einer Expertin. Und zwar über ein Thema, das uns vielleicht alle irgendwann mal betrifft. Veränderung in Paarbeziehungen. Meine Gesprächspartnerin ist Kerstin Bamminger. Eine Frau, die sich tagtäglich mit genau diesen Momenten beschäftigt. Sie ist psychologische Beraterin, Supervisorin, Pädagogin und Dreifachmama. Und begleitet Menschen und vor allem Paare durch Umbrüche, Krisen und Veränderungen. Wir sprechen über die Frage, was eigentlich passiert, wenn sich ein Mensch innerhalb einer Beziehung verändert, wenn sich Rollen verschieben, Erwartungen plötzlich andere sind und man sich vielleicht ein Stück weit neu kennenlernen muss. Große Themen sind dabei Einschnitte wie berufliche Veränderungen und natürlich die Elternschaft. Denn die gehört laut Kerstin zu den intensivsten und herausforderndsten Übergängen für Paare. Was dieses Gespräch für mich so besonders macht, Kerstin lädt uns ein, genauer hinzuschauen. Nicht nur an der Oberfläche zu bleiben, sondern tiefer zu gehen und zu verstehen, was hinter unseren Reaktionen, Dynamiken und Erwartungen steckt. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Kerstin, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo Barbara, danke für die Einladung in deinen Podcast.
Kerstin, ich habe in meinem Podcast ja schon sehr viel mit Frauen über Veränderungen, über Neuanfänge und Umbrüche gesprochen. Und ich freue mich jetzt sehr, heute mit dir als Expertin das Ganze mal so ein bisschen von außen betrachten zu können, von der psychologischen Seite. Und zwar mit dem Fokus auf die Auswirkungen von Veränderungsprozessen in der Paarbeziehung. Du begleitest ja seit vielen Jahren Paare als psychologische Beraterin. Vor welchen Herausforderungen kann eine Beziehung stehen, wenn die Partnerin oder der Partner, sagen wir es jetzt mal, lassen wir es ganz allgemein, eine tiefgreifende Veränderung durchmacht?
Ich glaube, dass die Veränderungen dazugehören, dass das nicht was Außergewöhnliches ist, sondern dass das per se die DNA von Paarbeziehungen, vor allem von langfristig verbindlich gelebten Paarbeziehungen ist, dass da Veränderungen stattfinden. Und es gibt diese lustige Annahme, also das habe ich mal irgendwo gelesen, dass Frauen sich quasi Partner aussuchen und sie denken, naja, den form ich mir schon so, wie er mir dann passt, so ungefähr. Und Männer sich Partnerinnen suchen in der Annahme, die soll bitte genauso bleiben, wie sie ist. Und beides tritt natürlich nicht ein. Und welche Veränderungen Paare erwarten oder was da einfach auftritt, ist natürlich total unterschiedlich und individuell. Die meisten Paare, mit denen ich es zu tun habe, sind auch Eltern. Das heißt, die erleben die große Veränderung der Elternschaft oder des Elternwerdens. Und dann gibt es natürlich noch alle möglichen anderen Lebensumstände, die da wirken können. Das kann sein von Schicksalsschlägen, wie einer erleidet zum Beispiel einen Unfall, an dem er länger herumlaboriert oder wo man länger quasi einen Genesungsprozess erlebt. Es kann sein, dass man beruflich große Herausforderungen gemeinsam stemmt. Es kann sein, dass man andere große Verantwortung gemeinsam übernimmt, wie eine Firma gemeinsam gründen oder irgendein Eigentum sich anschaffen, eine Eigentumswohnung oder ein gemeinsames Haus bauen. Also das können ganz unterschiedliche Herausforderungen sein, die Paare da in ihrer Beziehung herausfordern.
Und weil du jetzt die Elternschaft angesprochen hast, wie ist es speziell bei Frauen? Was erlebst du für Auslöser für Veränderungen im Speziellen bei Frauen? Wir haben jetzt schon gesagt, die Mutterschaft. Gibt es da auch andere Momente im Leben, wo viel Veränderung stattfindet?
Also natürlich sind das Älterwerden ist auch eine Herausforderung, die Frauen möglicherweise auch ein bisschen feinfühliger spüren als Männer. Die körperlichen Veränderungen, auch hormonell und so weiter, also auf körperlicher Ebene. Und ich glaube, dass tatsächlich, also Elternschaft mit allem, was sich da dann dranhängt, wirklich eine der größten Veränderungen ist. Weil besonders, also ich würde mir ja wünschen, dass Elternschaft Männer und Frauen gleichermaßen zu Veränderung bewegt und irgendwie, weil wir uns alles partnerschaftlich und 50-50 teilen, berufliche Veränderungsprozesse, körperliche Veränderungsprozesse, soziale, ja, karrieretechnisch, dass das Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. Stand der Dinge ist aktuell tatsächlich so, dass die allermeisten Paare, die Eltern werden, dass da die Frauen die Veränderungen viel nachhaltiger und viel intensiver und stärker zu spüren bekommen. Das geht schon körperlich an, das wird sich, nehme ich mal an, jetzt nicht so schnell verändern, dass Frauen die Kinder austragen und gebären. Und da erleben die jedenfalls schon mal die drastische Veränderung quasi. Und auch dann, also gerade in den ersten Lebensmonaten und Jahren, aus meiner Beobachtung in der Gesellschaft halt quasi tatsächlich die Frauen, diejenigen, deren Alltag sich deutlich stärker verändert. Also viele beschreiben das, die Welt steht Kopf. Also quasi kein Stein mehr auf dem anderen und man wird in eine Veränderung hinein gezwungen, auch wenn das Kind eine freiwillige Entscheidung war, die man sich so fast nicht vorstellen kann vorher. Und für Männer ist trotzdem, selbst wenn sie die engagieren und wenn sie die einbringen, aber wenn die in den ersten Monaten oder Jahren diejenigen sind, die hauptsächlich für den Erwerb aufkommen und sie halt dann abseits der Arbeit im Familienleben integrieren und einbringen und da ihren Teil der Verantwortung übernehmen, ist trotzdem so, ich sage immer, 80% des Alltags von Männern, die auch Väter sind, ist einige Monate nach der Geburt sehr ähnlich wie das, was vorher war. Sie schlafen in der Nacht und sie gehen zur Arbeit und die restlichen Stunden quasi sind dann durchaus stark verändert, aber Frauen trifft das viel intensiver.
Mhm. Und wenn jetzt so Paare eben, die gerade Eltern geworden sind, zu dir kommen, mit welchen konkreten Problemen oder was sind da die Dinge, die es dann wirklich schwierig macht in der Paarbeziehung? Mit welchen Problemen kommen sie da zu dir?
Erstmal ist es so, dass leider Gottes nicht gleich kommen, wenn die Probleme auftauchen, sondern dass man manchmal halt sich so darüber hinweg lebt. Also dass man irgendwie in Kauf nimmt, dass das halt schwierig ist und dass man irgendwie in Kauf nimmt, dass man sich voneinander entfernt, dass man in Kauf nimmt, dass man emotional oder wie auch immer nicht mehr so sehr an die Welt und an die Wahrnehmung, an die Erlebniswelt des Partners, der Partnerin andocken kann. Und im ganz Konkreten zeigt sich das dann, dass man nicht mehr ausreichend Wertschätzung zeigen kann für das, was der jeweils andere tut. Es zeigt sich darin, dass vielleicht die körperliche Nähe abgenommen hat, dass weniger Berührung, Zärtlichkeit, Intimität stattfindet. Es zeigt sich darin, dass man Prozesse der gemeinsamen Arbeit plötzlich unfair findet, dass man so viel mehr unbezahlte Arbeit leisten muss irgendwie in einer Familie, die dann ungerecht aufgeteilt ist. Das zeigt sich darin, dass Freizeitgestaltung unfair aufgeteilt ist oder dass man das halt einfach ungerecht empfindet, in welche Muster man da hineinkippt, weil das halt ständig passiert, dass wir, wenn wir nicht Höllenstaub aufpassen, in sehr traditionelle Rollen oder Muster hineinkippen und da uns ganz schön anstrengen dürfen, damit das weniger passiert.
Und was kann man dann konkret tun? Also welche Tipps gibst du Paaren, damit das nicht passiert oder wenn es schon soweit ist, wie man da auch gut wieder rauskommen kann?
Also ich bin keine Person, bei der es diese Quick-Tipps gibt, mit denen man dann innerhalb von 5 Minuten die ganze Beziehung um oder reißt. Ich sehe das einfach, das sind alles Prozesse. Mhm. Auf der einen Seite sehe ich Eltern werden und Eltern sein, gerade auch beim ersten Kind, das man gemeinsam hat, tatsächlich als eine Herausforderung, die mal ganz automatisch damit einhergeht. Dass man sich selber irgendwie vernachlässigt. Also das geht sich fast nicht anders aus. Man kann ein Neugeborenes nicht so betreuen, dass man auch noch ausreichend Zeit für Selbstfürsorge hat und die eigene Karriere voranzutreiben und das eigene Sozialleben zu intensivieren und vielleicht noch ein Ehrenamt zu machen. Also so, wir haben diese unpackbare Vorstellung davon, dass das alles gleichzeitig geht. Und ich sage immer zu Paaren, in dieser Zeit, wo man gerade Eltern geworden ist, da steht einfach was anderes im Mittelpunkt. Und es geht um dieses hilflose, wehrlose und zutiefst bedürftige Lebewesen, wo wir verantwortlich sind, das zu umsorgen und zu pflegen und auch zu beschützen und halt da zu sein, um ein gutes Aufwachsen zu ermöglichen. Und das geht zuerst mal einher mit, dass man Dinge halt hinten anstellt, dass man womöglich nicht dauernd ausreichend viel schläft, dass man manchmal einen ganzen Tag hat, wo man keine warme Mahlzeit zu sich nehmen kann, dass das mit einhergeht, dass man an die eigenen körperlichen, mentalen, emotionalen Grenzen stoßt und da wahrscheinlich sogar manchmal drüber gehen muss, weil es eine Illusion ist, dass man das schafft, zu zweit vollumfänglich in dem Lebensstandard, den wir haben, quasi so auch noch locker flockig hinkriegt. Es ist schaffbar, ganz klar. Mhm. Und es ist auch gut möglich, wenn man als Team agiert. Und trotzdem hat es einen Preis. Dafür kriegt man ja halt auch ganz viel zurück. Also so, es ist ein krasser Persönlichkeitsentwicklungsschub, Eltern zu werden. Es ist unfassbar gute Demutsübung gegenüber dem Leben. Neues Leben zu zeugen und das im Aufwachsen zu begleiten. Und da steckt ganz viel drinnen, von dem wir als Erwachsene unglaublich profitieren können. Und worauf ich halt dann einfach Wert lege, ist, dass ich sage, es zahlt sich aus, frühzeitig eben auch sich daran zu erinnern, was ist der Ursprung von dieser ganzen Situation. Und der Ursprung ist immer das Paar. Und ich lade Paare schon dazu ein, so sich nach den ersten Monaten oder auch schon im ersten Jahr so kleine Paarinseln zu suchen oder zu schaffen, auf denen man auch wieder sich als Mann und Frau begegnen kann. Also wo man nicht nur die Elternrolle bläst sie so auf im Alltag und nimmt fast alles andere in Anspruch. Also man ist dann, man funktioniert total gut miteinander und ist halt Partner im besten Sinn vielleicht, dass man sich die Arbeiten und so aufteilt. Aber die Liebespaarebene kommt oft viel zu kurz. Und das, worin haben wir uns denn auch vielleicht verliebt? Was habe ich denn so gut gefunden an dir zu Beginn? Und was, welche deiner Eigenschaften ja, sind einfach wichtig für mich und kann ich total wertschätzen und darauf den Fokus auch wieder früh zu legen? Das ist eine Empfehlung, die ich halt gebe. Und sich auch Zeit lassen, das finde ich auch wichtig, diese Rolle zu entwickeln. Mhm. Ist nicht eine fertige Mutter, wenn das Kind geboren ist. Man ist nicht ein fertiger Vater, wenn die Geburtsurkunde irgendwie, wenn die Tinte getrocknet ist drauf, sondern das ist ein Prozess, der ganz viel Entwicklung und ganz viel Know-how und ganz viel Lernen braucht, damit das entstehen kann und dass man dann auch irgendwann zufrieden ist damit.
Mhm. Ja, das fand ich jetzt sehr schön, auch den Aspekt der Demut, den du angesprochen hast, sich auch an das zu erinnern, diese Demut vor dem Leben und sich daran zu erinnern, eben aus was, wie dieses Kind überhaupt entstanden ist. Mhm. Das heißt, wenn es ums Veränderung geht, also gerade bei der Mutterschaft, bei der Elternschaft, ist es wichtig, sich als Paar auch zu schauen, sich wieder mehr Zeit zu nehmen, Zeit zu finden, auch wenn es schwierig ist. Mhm. Wenn es jetzt Veränderungen sind, die eher so das Berufliche betreffen, wenn sich die Partnerin oder der Partner beruflich neu orientiert, etwas Neues aufbauen möchte und da eben auch plötzlich ganz anders ist. Was können da die Herausforderungen sein in der Paarbeziehung? Wie reagieren da die Partner, die Partnerin? Mhm. Oder wie wäre es gut zu reagieren, damit die Beziehung stabil bleibt? Was hast du da so erlebt?
Ja. Also ich fange vielleicht mit einer persönlichen Geschichte an, weil wir das auch halt ja, erlebt haben. Natürlich, wir haben uns kennengelernt, ich war Anfang 20 und mein Partner, mein Mann, der Christian, wir waren nicht recht lang zusammen und haben uns ganz früh bewusst für ein erstes Kind entschieden. Ich war damals Elementarpädagogin, er war angestellt in einem großen Speditionsunternehmen und ich habe mich nach dem zweiten Kind umorientiert beruflich und habe eben die Ausbildung zur psychologischen Beraterin gemacht, also Lebens- und Sozialberatung und habe natürlich jetzt als Selbstständige völlig einen anderen Arbeitsalltag, als das vielleicht in einem Angestelltenverhältnis in der Elementarpädagogik noch wäre. Und natürlich kommt es mit großen Herausforderungen auch persönlichkeitsverändernd, weil Ausbildung macht ja auch immer große Änderungen und schafft ja auch immer einfach neue Aspekte. Man entdeckt ja auch neue Aspekte an sich selber, wenn man einfach öder wird und mit offenen Augen und offenem Herzen durch diese Welt geht. Und das, was wir, glaube ich, dann voll dringend brauchen oder was wichtig ist zu verstehen, egal, ob das jetzt Mann oder Frau betrifft, ist, dass Veränderung ganz oft einfach auch Verunsicherung bedeutet. Das heißt, wenn mein Partner sich so stark verändert oder meine Partnerin plötzlich ganz anders ist als die, die ich kennengelernt habe, oder sich in eine andere Richtung entwickelt, dann verunsichert mich das zuerst mal. Das heißt, ich weiß nicht, ist das jetzt nur die Person, die ich mag? Was ist, wenn mir das nicht gefällt? Wohin sich die Person entwickelt?
Mag sie mich überhaupt noch vielleicht?
Ja, genau, so, das sind ja Fragen, die total legitim sind und nicht zuerst eine Abwertung des anderen bedeuten, sondern eigentlich nur Ausdruck dessen sind, dass ich selber gerade verunsichert bin. Und das ist eine höchst menschliche Reaktion. Und das, wenn wir verunsichert sind, also wie wir darauf reagieren, hat ganz stark mit unseren frühen Bindungserfahrungen zu tun. So, das geht jetzt zum Beispiel einen Riesensprung zurück, weil also wie wir darauf reagieren, hat ganz stark damit zu tun, wie sind wir selbst beantwortet worden. Mhm. Als sehr junge Menschen, als Kinder von unseren eigenen Eltern, haben wir die Erfahrung gemacht, du bist sicher, du bist gesehen, du wirst beantwortet, vielleicht musst du manchmal ein bisschen warten und grundsätzlich hat da wer Interesse, dass es dir gut geht. Die Menschen werden auch später in Veränderungsprozessen vermutlich gelassener reagieren können, weil sie sich sicher fühlen. Wenn Menschen früh schon die Erfahrung gemacht haben, da ist jemand, der nicht sich dauernd zuständig gefühlt hat, da ist jemand, der mich nicht feinfühlig beantworten kann, dann können sie eben andere Bindungsstile ausprägen, was ängstlich vermeidend ist oder ängstlich vermeidend heißt, ich stoße die eher weg, also so bitte geh auf Abstand, weil das macht mir Angst. Andere sind auch so eher das Klammern quasi, dass die halt sich anhalten und also wie wir reagieren, hat ganz stark mit diesen frühen mit den Bindungsstilen zu tun, die wir irgendwie erlernt haben. Und es ist gut, wenn man da ein bisschen Bescheid weiß über sich selber. Das erleichtert quasi die Reaktion von sich selber und dem anderen einzuordnen. Und dann ist wichtig zu verstehen, hey, es ist okay, dass du verunsichert bist. Es ist okay, dass du jetzt gerade ängstlich bist, dass du mich vielleicht auf Distanz hältst vor lauter Sorge und Angst, verletzt zu werden, weil das will man ja unbedingt vermeiden. Und dass man aber dann schaut, hey, Moment einmal, was kann ich denn dafür tun oder was können denn wir tun, damit wir uns beide da wieder sicher fühlen? Und das geht nur über Momente, in denen man halt offen miteinander ist und sich auch aussprechen traut, was bewegt mich denn da gerade? Was ist denn meine Sorge da dahinter, wenn jetzt gerade eine Veränderung passiert? Was ist denn meine Angst, wenn du eine Firma gründest und da so viel einarbeiten musst? Worum fürchte ich denn? Also so quasi, was ist denn meine Sorge, die da wahrscheinlich berechtigterweise besteht? Und das auszusprechen und dann schauen, was können wir füreinander tun, um uns die Sicherheit in irgendeiner Form wieder zu gewährleisten oder wiederherzustellen.
Also die ehrliche Kommunikation und sich wirklich zu trauen, zu sagen, wie es einem selber geht, also von den eigenen Gefühlen zu sprechen, ja.
Und das haben wir auch wenig gelernt. Also der Punkt, um den es geht, dass wir, die meisten von uns, nicht aufgewachsen sind in einem Umfeld, was uns da viel Sprache zur Verfügung stellen hat. Also so, wir können ja kaum differenziert unsere eigenen Gefühle und Befindlichkeiten auf den Punkt bringen. Also das ist in so oberflächlichen Dingen wie, wenn jemand fragt, na, wie geht's dir denn, merkt man das ja. Aber dass wir immer sagen, halt, wir sagen so ungefähr gut oder schlecht. Also schlecht sagen wir ja eh schon zu kaum, weil wir wollen ja nicht, dass sich jemand dann runtertut oder halt Sorge hat, weil es uns vielleicht gerade nicht so gut geht. Also wir sind so an der Oberfläche sprachlich und ich sage sogar also sprachlich verwahrlost, was das angeht, dass wir unsere Gefühle ausdrücken und wenn wir das nicht können, dann schaffen wir es auch nicht, dass wir die dahinterliegenden Bedürfnisse adäquat halt ausdrücken und daran scheitert es meistens. Also es wird uns selber zu wenig spüren, weil wir zu wenig gelernt haben, das gut uns sicher auszudrücken und dann können wir schon gar nicht unseren wichtigen Lebensbegleitern quasi verständlich machen und das macht es dann schwierig. Also da leidet dann einfach die Verbindung. Und was ist Verbindung letztlich? Verbindung heißt Sicherheit. Das heißt, wenn ich angebunden bin und weiß, du hörst mich und kannst mich so annehmen, wie ich bin, dann kriege ich dieses Gefühl der Sicherheit wieder. Aber das scheitert ja oft daran, dass wir selber schon gar nicht wissen, wie geht es eigentlich und was brauche ich jetzt gerade von dir?
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, das mal selber zu erkennen und zu wissen. Und wie du auch gesagt hast, dass wir dann uns oft zurücknehmen und gar nicht sagen, wie es uns geht, weil das könnte ja den anderen dann in irgendeiner Weise beeinflussen oder negativ beeinflussen. Wofür uns dann auch wieder verantwortlich und schuldig und etc. fühlen.
Genau, und vor allem haben wir ja am allerwenigsten gelernt, dass es auch okay ist, unangenehme Gefühle auszuhalten. Also das sieht man in jeder möglichen zwischenmenschlichen Verbindung, dass wir das nicht aushalten.
Wenn das ist doch echt schwierig.
Ja, wenn jemand anderer ein unangenehmes Gefühl hat. Mhm. Es ist in Partnerschaft ein Problem, dass ich mich dauernd zuständig fühle für das Wohlergehen des anderen. Und ja, natürlich gehört zu einer Beziehung auch dazu, dass ich manchmal Sachen mache, die mir vielleicht jetzt nicht super lustig sind, aber ich tue es aus Liebe. Und ich tue es aus meinem Verständnis, wie eine gute Kooperation funktioniert. Und ich tue es aus meinem Verständnis, wie ein Miteinander geht. Und das geht nur mit Geben und Nehmen und nicht nur und wenn's bei mir alles passt, dann bin ich irgendwann einmal für die da. So läuft das nicht. Mhm. Und man sieht es ganz krass, und das ist das, was mich tatsächlich wirklich beunruhigt, dass wir das auch bei unseren Kindern nicht aushalten. Dass wir nicht aushalten, dass unsere Kinder unangenehme Gefühle erleben. Und Leben geht nicht ohne unangenehme Gefühle. Das heißt, da wird Wut sein, da wird Trauer sein, da wird Verzweiflung sein, da wird Aggression sein, da wird Müdigkeit sein, da wird alles Mögliche sein. Und wir Eltern kommen sofort in so einen Alarmzustand, wenn jemand sich unangenehm fühlt, und machen alles, damit es denen möglichst schnell wieder gut geht. Es ist ganz oft auch die unpassendere Strategie. Also so gescheiter war, wir würden lernen oder wir hätten selbst erlebt, ich darf auch mal wütend sein, die Menschen bleiben mit mir in Verbindung, meine Mama und mein Papa sind trotzdem für mich da, die können aushalten, wenn ich gerade quasi mich selber nicht aushalte, die können aushalten, wenn ich mal traurig bin, die können aushalten, wenn ich mal frustriert bin, die können aushalten, wenn ich enttäuscht bin, und bleiben trotzdem da. Und das ist das, was man, also wozu Kinder auch eine herrliche Einladung sind, das neu zu lernen.
Genau. Mhm. So, jetzt habe ich kurz den Faden von, was du nämlich vorher gesagt hast. Ja, wenn ich dir jetzt so zuhöre, klingt das für mich tatsächlich so, dass Veränderung eine Riesenchance ist, mal in der Beziehung tiefer zu gehen und den anderen nochmal besser kennenzulernen. Also das hat jetzt alles so geklungen mit dem, ja, wir lernen dann einander mehr zuzuhören und von unseren Gefühlen zu sprechen. Das klingt nach einer riesigen Chance für Entwicklung, Entfaltung und ja, ein tieferes Miteinander. Genau. Also jetzt denke ich, eigentlich wunderbar. Also am besten, wir verändern uns ständig.
Zum Titel deines Podcasts, wir lernen zu fliegen miteinander.
Ja, also wirklich.
Das ist die Aufgabe, genau.
Mhm, mhm.
Gleichzeitig ist so, wir brauchen uns natürlich gegenseitig. Also das kann nicht eine Person alleine stemmen in einer Beziehung. Da braucht schon die Bereitschaft beider Seiten und auch den Willen dazu, auch den Mut, sich das zu trauen. Weil wenn ich jetzt bei der Metapher bleibe, learn how to fly, ist ja quasi, wir machen was, was wir uns nicht vorstellen können, was wir uns noch nicht traut haben, wo wir gar nicht wissen, haben wir die Fähigkeiten, die Kapazitäten dazu, die Ressourcen, das zu lernen. Und wir trauen uns trotzdem und vertrauen darauf, dass wir irgendwo am Weg lernen, wie das geht.
Mhm, mhm. Genau, dass wir das lernen, das Vertrauen und den Mut zu haben, sich darauf einzulassen. Mhm. Was erlebst du bei Paaren, wenn es nicht funktioniert? Also ich nehme jetzt einmal an, nicht alle können damit oder schaffen das dann. Mhm. Wie erlebst du Paare, wenn es dann zur Trennung kommt? Oder was hat da eben dann gefehlt vielleicht auch? Mhm. Oder an was hat es gescheitert?
Also zuerst mal mag ich sagen, dass für das Gelingen einer Paarbeziehung immer beide zuständig sind, und für das Scheitern sind auch immer beide zuständig. Niemand ruiniert eine Paarbeziehung alleine. Und das ist jetzt vielleicht Trost und gleichzeitig Enttäuschung für manche Personen, weil eben ich kann das alleine nur so sehr wollen, wenn ich einen Partner oder Partnerin an meiner Seite habe, die kein Interesse haben oder auch zu ängstlich sind, diese Veränderung mitzuerleben. Dann können wir nur sehr begrenzt da was dagegen tun. Was ich aber merke, ist bei Paaren, die auseinandergehen, dass fast immer so ist, dass die von sich selbst oder überhaupt halt einfach im Nachhinein oder im Rückspiegel betrachtet auf die eigene Paarbeziehung schauen und sagen, hätten wir doch früher schon was unternommen. Also, Und auch aus meiner Sicht und aus fachlicher Sicht ist es so, dass ich immer ganz oft denke bei Paargeschichten, ja, an dem Punkt, wo die manchmal bei mir ankommen, ist tatsächlich der Karren schon so verfahren, dass das sehr mühsam, sehr langwierig und ja, nur mit geringen Zukunftschancen halt quasi ausgestattet ist, ob das noch was wird. Ich erkläre das gerne am Beispiel einer Vase. Wenn du eine schöne Vase hast, die du gern hernimmst, die vielleicht ein Erbstück oder so, oder du hast das schon recht lang, so eine lange Paarbeziehung, du hast die Vase schon 20 Jahre. Und die Vase geht, du nimmst das oft her, also kriegt die auch kleine ja, Abschürfungen und Kratzer und vielleicht bricht mal wo ein Henkel ab oder so. Einen Henkel kann man wieder ankleben. Wenn es einmal irgendwo ein Eckerl ausgebrochen ist, das kann man auch noch ankleben und das macht auch gar nichts. Die Vase schaut vielleicht immer noch schön aus, vielleicht kriegt es sogar mehr Charakter, weil das halt schon so zu deinem Lieblingsstück geworden ist. Wenn du aber so kleine Reparaturen nicht vornimmst, und wenn du den Henkel halt einfach irgendwie liegen lässt und dann bricht nur ein Eckerl und dann denkst du, naja, aber das reparieren irgendwie, das kriegen wir auch noch miteinander hin, aber es bleibt halt auch das liegen und dann irgendwann hast du vielleicht 1000 Scherben. Dann ist das Zusammenkleben dieser 1000 Scherben eben aufwendig, mühsam und wer weiß, ob du mit dieser zusammengeklebten Vase aus 1000 Stücken jemals wieder so viel Freude hast, wie du das vielleicht im Ursprung einmal gehabt hast. Also auch Reparatur von schlechtem Benehmen, Reparatur von Konfliktsituationen, Reparaturen von, ja, von Verletzungen, die wir uns gegenseitig zufügen, unweigerlich, jeder, auch ich in meiner Paarbeziehung, weil wir sind alle menschlich, also wir können ja an manchen Punkten nicht anders als aus unserer Haut nicht aus und sind dann einfach, ja, vergreifen uns im Ton und sind irgendwie übergriffig und werden beleidigend und das passiert in jeder Paarbeziehung. Der Unterschied ist, Paare, die es über die lange Distanz schaffen, die haben Mechanismen zur Reparatur. Und die können aufrichtig entschuldigen. Und die können ja wissen, was das heißt, wenn man das nicht repariert. Und die bemühen sich immer wieder drum. Also bei Paaren, die wirklich, um zurückzukommen zu deiner Frage, denen, die wirklich halt vor den Trümmern ihrer Beziehung stehen, ist es meistens so, dass über zu lange Zeit zu wenig Reparatur da war. Und das kann unterschiedlichste Gründe haben. Entweder ich habe nie gelernt, wie das geht mit Entschuldigen, mit ja, wie repariert man eine Kränkung, eine Verletzung oder sonst was. Das kann aber auch wirklich, das können mangelhafte Ressourcen sein. Das heißt, wenn wir uns übertrieben viel aufladen, auch übertrieben viel in den eigenen Partner, in die eigene Partnerin hinein interpretieren und da uns erwarten. Ich sage immer, wir haben ja wirklich manchmal, also ich bin immer dafür, hohe Erwartungen zu haben, dass man sich nicht mit dem zweit- oder drittbesten zufrieden gibt in einer Paarbeziehung. Ich sage immer, Augen auf bei der Partnerwahl, das ist eine gute Empfehlung. Und gleichzeitig können unsere Partner und Partnerinnen natürlich nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Also so, wenn ich von meinem Partner will, dass der mein Liebhaber, mein Lebensbegleiter, mein Yoga-Buddy und mit dem will ich wandern gehen und der sollte nur tanzen können und sollte jedes kulturelle Konzert mit mir gerne anschauen und gut finden und meine ganze Familie und die Kinder und was weiß ich was und beruflich erfolgreich sein und selber ein Freund. Also so, wir haben manchmal so bescheuert hohe Erwartungen an diese eine Person, die unerfüllbar sind für jeden von uns, weil jeder von uns ist auch in der eigenen Paarbeziehung in irgendeiner Hinsicht ganz sicher eine Enttäuschung für den anderen. Weil wir nicht so sind oder nicht so bleiben, wie wir irgendwann einmal waren. Also weil die Veränderungen ja was mit uns machen. Und dann darf man auch sagen, mit dem Aspekt von dir habe ich es schwer. Da kann ich mich nicht richtig anfreunden. Und ich habe früher gute Freundin, die geht gern mit mir zum Yoga. Das musst nicht du abdecken. Oder ich habe meine Arbeitskolleginnen, die stehen auch total auf so kulturelle Veranstaltungen. Das mache ich mit denen. Und die wirklich wichtigen Dinge, die ich einfach wirklich mit meinem Partner oder halt innerhalb der Paarbeziehung erleben will, über das sollten wir uns klar werden. Und da drauf schauen, passt das für uns beide? Haben wir dort diese, also gibt es genug gemeinsame, also gibt es genug Übereinstimmung? Weil eben wir müssen nicht alles für den anderen sein. Es reicht, wenn wir uns genug lieben und da genug da ist, von dem wir uns nähern können als Paar, um eben so große Veränderungen und Lebensveränderungen halt auch gemeinsam zu überstehen.
Mhm. Ja, genau, sich genug lieben und man kann wirklich nicht alles für den anderen sein und alles abdecken. Ich habe mir jetzt gerade vorher versucht, diese Wollmilch Sau, oder wie hast du gesagt, vorzustellen. Also es war schon so überfordernd, dass ich mir das nicht mehr vorstellen konnte. Ja, aber es stimmt, wir glauben oft, der andere, ja, der ist jetzt da und der wird uns alles abdecken und alles geben und eben dann auch am besten immer so bleiben, wie er jetzt ist, wie du das ja auch vorher gesagt hast, dass das oft die Vorstellung ist, die Männer haben, wenn sie in eine Paarbeziehung gehen, dass sie sich wünschen, so, da ist die Frau, sie soll sich nicht verändern. Erlebst du dann auch so Unterschiede in den Reaktionen von Männern und Frauen, wenn sich eben der Partner, die Partnerin verändert?
Ja, also es ist natürlich, Menschen gehen unterschiedlich damit um und das hat ganz viel auch mit Mindset zu tun. Also haben wir eher, ist man eher mit einem, die Carol Dweck hat das ja so geprägt, hat man eher Growth-Mindset im Sinn von, hey, Veränderung, wow, was kann das, vielleicht ein bisschen beängstigend, aber da gibt es vielleicht auch was Spannendes für mich zum Herausfinden. Also schaue ich eher so auf Veränderung oder bin ich eher halt in einem Fixed-Mindset. Das heißt, ist das eher so, ich habe eine ganz strenge Vorstellung davon, wie du bist, wie ich bin, wie dieses Leben zu sein hat. Und dann werde ich mir immer schwerer tun. Natürlich, sage ich jetzt einmal, das ist ja kein Geheimnis, wir sind in einer patriarchalen Gesellschaft zu Hause. Viele dieser Erzählungen übrigens auch, dass es wird der eine kommen, der dich glücklich macht und jemand anderer wird unser You Complete Me. Also da gibt es ja unzählige Redewendungen, die das auch unterfüttern, auch gesellschaftlich. Ja. Also die Erzählung immer nur hochhalten.
Sogar. Und Märchen, wo dann der Prinz, der Ritter kommt am weißen Pferd.
Also ich bin ja totaler Disney-Fan und gleichzeitig diese Erzählungen dann uns keinen gefallen. Genau, also es gibt einfach auch Dinge, die da sehr zu hinterfragen sind. Ich glaube auch ganz fest daran, dass es nicht sowas gibt wie Seelenverwandtschaft oder zumindest nicht, dass die eine Person, die seelenverwandt mit dir ist, diejenige ist, mit der du eine lange glückliche Paarbeziehung führen kannst. Ich glaube, dass es mehrere Menschen gibt, mit denen das gut möglich ist. Also es war ja Wahnsinn, wenn es unter uns 9 Milliarden Menschen nur einen gab oder eine, mit der das möglich war. Das war ja, also für mich wäre das eine katastrophale Vorstellung. Genau, und um wieder zurückzukommen zu der Reaktion quasi, also wie wir darauf reagieren, kann ganz unterschiedlich sein und wir haben aber die Freiheit, das selbst mitzusteuern oder mit zu beeinflussen. Und ich sage auch immer, Veränderungen sind immer Einladung. Oder ist es, wenn ein Paar zu mir kommt, sehe ich auch nicht ein Paar, das Probleme hat, sondern ein Paar, wo ein Entwicklungsschritt ansteht. Und ob das gelingt oder nicht, genau, also wird sich dann zeigen. Genau, und auch noch Gedanke zurück, weil ich jetzt erst gesagt habe, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Das heißt, sehr viele Dinge für die Frauen gerade auch aufstehen und sie nicht mehr weiter klein halten lassen, wo sie sagen, hey, Männer müssen was anderes zum Tisch bringen, damit das Paarbeziehungsding irgendwie nur sehr gut anfühlt. So, wir sind nicht mehr wirtschaftlich komplett abhängig von Männern, die uns irgendwie erhalten, so wie das irgendwann einmal vor drei, vier Generationen war. Und das ist wichtig zu verstehen, dass sich da schon grob was verändert, auch gesellschaftlich. Also wenn Frauen aufstehen und ihren Platz einnehmen in der Gesellschaft, dann wird es natürlich in gewisser Hinsicht für manche Männer unbequem. Die Frauen bisher vielleicht ganz viel übernommen haben. Aus einer Selbstverständlichkeit, aus einem sehr traditionellen, antiquierten, rückschrittlichen und schwierigen Rollenbild aus. Und da knirscht schon im Gebälk. Also das merke ich schon auch, dass halt das oft in Paarbeziehungen zu großen Reibereien führt, wenn Frauen plötzlich sagen, so, das reicht jetzt nimmer mehr, dass du arbeiten gehst und wenn du heimkommst, sitzt die du auf die Couch und der Rest bleibt an mir hängen. Und gleichzeitig bestärke ich alle Paare dabei, eine möglichst partnerschaftliche, möglichst gleichberechtigte Aufteilung von allen Lebensaufgaben zu suchen, weil wir einfach wissen, das sind die Beziehungen, die in Zukunft auch halten werden.
Ja, das war jetzt sehr schön zu hören. Also ich kann dem nur zustimmen. Es ist, finde ich, herausfordernd, es so zu machen, weil viel auch strukturell, finde ich, noch gar nicht so, ja, da noch Luft nach oben ist und sich dann auch noch einiges verändern muss, damit das wirklich gut funktioniert. Ja. Aber wie du sagst, es ist wichtig, da für sich einzustehen, aufzustehen, damit diese Veränderung ins Rollen kommt und auch die Auseinandersetzung zu suchen mit dem Partner.
Das wird nur kommen, wenn wir Frauen aufstehen. Also die Männer werden sich nicht von selbst dafür einsetzen.
Also, naja, wenn es für sie so bequem und eh angenehm ist, haben sie jetzt auch nie.
Aber man übersieht immer, was die für einen Preis zahlen. Und das wissen wir ja, dass das Patriarchat auch für Männer ja Defizite bereithält. Also dass die ja auch, dass sie ganz viele Männer ja auch wünschen, zum Beispiel, sich mehr in der Familienarbeit engagieren zu können, dass da andere eben gesellschaftliche oder rechtliche Grundlage dafür gibt. Mhm. Und ja. Es gibt strukturelle Veränderungen, die können in Paarbeziehungen nicht ausgehebelt werden. Das heißt, die finden unter diesen Rahmenbedingungen statt. Das ist total blöd für besonders junge Paare. Ich lebe total für junge Paare. Ich mache ja ganz viele Ehevorbereitungskurse auch. Und da erlebe ich total für junge Paare, die super willens sind, das sich gerecht 50-50 möglichst aufzuteilen. Und die werden dann munt in einer Realität und Gesellschaft, wo es eben wo man über Gender Pay Gap immer noch reden, über ja, Gaps diverses der Sorte quasi, die Paarbeziehungen von außen irgendwie halt mitbestimmen, die wir nicht ändern können. Und da braucht es diese Veränderung. Ich glaube, das kommt einfach von unten nach oben. Also die Veränderung wird nicht oben passieren. Mhm. Das gehört zuerst halt, das gehört irgendwie halt aufgedrungen und für das ja, sind gerade wir privilegierten weißen Frauen auch zuständig, so sehe ich das. Weil andere Frauen haben einfach ganz andere, oft existenzielle Sorgen. Die können sich nicht um diese gesellschaftliche Entwicklung auch noch mit kümmern.
Also die aus anderen Kulturkreisen stammen und
ja, andere soziale Schichten. Also
ja, für die das schwieriger ist.
Genau. Verstehe. Genau.
Ja, und ich denke mir, das Ziel muss immer sein, ein gutes Miteinander zwischen allen Menschen. Zwischen Mann und Frau und allen Menschen. Und aus dem heraus, ja, ist es gut, diesen Drang zu haben, zu schauen, wie können wir das partnerschaftlich, wie können wir wirklich gleichberechtigt sein.
Genau.
Ja, ich bin gespannt. Ja, ich glaube, es tut sich viel, aber es ist wirklich noch sehr viel Luft nach oben bei diesem Thema.
Genau.
Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Ich habe sie ein bisschen umgewandelt, aber die stelle ich allen meinen Gästinnen. Gibt es so, ja, mal schauen, ob man das so kurz und allgemein sagen kann. Gibt es einen Satz oder irgendein Mantra? Ja, du hast gerade vorher gesagt, Tipps, schnelle Tipps gibt es nicht. Aber gibt es einen Satz oder ein Mantra, das du Paaren eben in Situationen der Veränderung mitgibst oder mitgeben kannst?
Veränderung ist Leben. Also das Leben ist per se kein Stillstand. Das Leben ist Entwicklung. Das Leben ist dauernde Veränderung. Und wenn wir genau hinschauen, macht die Natur das in allen Belangen und in allen Bereichen vor. Und ich glaube einfach, dass wir uns an das Leben halten dürfen.
Schön.
Frauen, ja. Dass das Leben es gut mit uns meint. Meine erste Yoga-Trainerin hat immer zum Abschluss den Satz gesagt, das ist ein Mantra, was sich bei mir sehr gut eingeprägt hat und das total hilfreich ist auch. Vertraue darauf, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, das Richtige sagst und das Richtige tust. Und alles wird gut. Und selbst wenn man eben reflektiert und dann sich überlegt, das hätte ich gern. Da hätte ich gern was anderes gesagt. Oder warum ist mir das nicht eingefallen oder so? Einfach dann die Lektion nicht verpassen. Begreifen, hey, da ist eine Chance eben für mich, etwas Neues zu lernen. Und irgendwie ja, die Haltung haben, alles, was dir in deinem Leben widerfährt, dient deinem persönlichen Fortschritt. Wenn ich mit der Haltung auf alles schaue, was mir im Leben passiert, dann werde ich mir als Persönlichkeit ganz grandios hoffentlich entwickeln, weil ich, für mich ist das ein ressourcenorientierter, positiver, lebensnaher Zugang zu diesem kleinen Leben.
Sehr schön. Das ist jetzt ein sehr positiver Abschluss, sehr schöner Abschluss.
Ja.
Ein die Gesetze, die wir uns mitnehmen können.
Voll gerne, ja. Ja. Ich nehme es schon lange mit, die kommen immer wieder mal in meine Gedanken, wann immer sie scheinbar passend sind. Und das kann man sich auch wo aufschreiben und sie immer wieder selber herholen und wiederholen.
Ja. Ja, vielen, vielen Dank, Kerstin, für dieses Gespräch, für dieses spannende, offene und ja auch in die Tiefe gehende Gespräch, um das mal zu beleuchten, was Veränderung so ja, mit uns macht. Ja. Dankeschön.
Danke für die klugen Fragen, Barbara, und deinen Mut und die Bereitschaft, auch tiefer einzutauchen mit mir. Also,
ja. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.